das uns hilft, uns einzustimmen, darüber nachzudenken, was Jesus für uns getan hat. Ja, wer nicht auf solch jungen Streichideen gekommen ist, der denkt vielleicht selbst schuld, wenn man solche Ideen hat. Aber Fakt ist, dass wir alle Dinge getan haben, wo wir, glaube ich, alle nicht stolz sind, wenn sie herauskommen. Wenn andere nicht nur unsere Taten, sondern unsere wahren Motive vielleicht auch sehen, mit denen wir manches getan haben. Es ist leicht, vor anderen gut dazustehen, aber wenn wirklich einmal die Gedanken unseres Herzens bekannt werden, dann glaube ich, dass keiner von uns ein Leben hat, wo man nicht Scham oder Schuld fühlt. Ich möchte heute in der Predigt mit euch noch einmal über Jesu Leiden nachdenken. Ich habe vor etwas über einem Jahr eine Predigt hier gehalten, wo wir zum Abendmahl stark über den körperlichen Aspekt der Leiden Jesu nachgedacht haben. Ich möchte heute noch einmal von einer anderen Seite mit euch darüber nachdenken. Ich weiß, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn wir als Menschen über das nachdenken, was Jesus für uns getan hat. Als ich gestern Abend als ich die Lektion nochmal durchgegangen bin, darüber nachgedacht habe, was für ein Predigtthema ich heute mit euch anschauen möchte und dann eigentlich den Plan geändert hatte, also nicht das, was ich eigentlich vorhatte, predige, sondern diesen Aspekt, da war mir auch sehr, sehr stark bewusst, dass menschliche Worte oft nicht ausreichen, wenn es darum geht, über das nachzudenken, was Jesus für uns getan hat. So ist es mein Gebet, dass besonders in dieser Zeit jetzt Gott in unserem Herzen wirkt und dass sein Wort wirklich in uns die Frucht bringt, die Gott verheißen hat, wenn er sagt, mein Wort soll nicht leer zurückkommen. Ich lade euch ein, Matthäus 26 aufzuschlagen. Matthäus 26. Im Bibelgespräch waren wir in Lukas. Matthäus 26 und ich möchte dort die Verse 36 bis 38 zu Beginn mit euch lesen. Matthäus 26, die Verse 36 bis 38. Wir lesen, da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Wir haben im Bibelgespräch schon den Aspekt ein bisschen angeschaut, dass es im Garten war. Der Fall von Adam und Eva geschah in einem Garten. Und hier, als der Höhepunkt der Erlösungsgeschichte kommt, sind wir wieder in einem Garten. Der Aspekt, den ich mit euch anschauen möchte, ist das, was Jesus hier über sich selbst sagt. Es steht da, und er fing an zu trauern und zu zagen. Und Jesus sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Wenn wir diese Sprache hier anschauen, dann merken wir, dass es Jesus scheinbar nicht um die Angst geht dessen, was auf ihn zukommt. Es ist nicht die Angst vor der körperlichen Tortur, die auf ihn wartet, sondern es scheint etwas anderes zu sein, weil er hier sagt, meine Seele ist betrübt bis hin zum Tod. Das heißt, schon jetzt, schon in diesem Moment, ist er in einer Gefühlsverfassung, wo er sagt, das führt zu meinem Tod. Wir kennen es ja leicht, dass wir manchmal sagen, boah, das halte ich nicht aus. Ich glaube nicht, dass es diese Art ist, was Jesus hier sagt. Sondern er sagt, meine Seele ist so traurig. Das bringt mich bis hin zum Tod. Warum? Noch ist nichts passiert. Der Verrat hat noch nicht stattgefunden, es sind noch keine Soldaten da. Warum hat Jesus trotzdem diese innere Seelenpein? Lass uns Matthäus 10 aufschlagen, Vers 28. Und ich denke, dass uns dieser Vers hilft, zu verstehen, mit was Jesus innerlich ringt. Matthäus 10, Vers 28. Er sagt hier: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Jesus selber sagte zu seinen Jüngern, dass sie keine Angst haben sollen vor dem, was körperlich geschehen kann. Wenn Menschen uns töten wollen, unseren Körper. Das heißt, wenn Jesus selber hier diese Seelenqual empfindet, kann es sein, dass es auch ihm nicht um das Körperliche geht? Dass es auch ihm nicht um die Angst geht dessen, was körperlich auf ihn wartet? Sondern dass es auch bei ihm darum geht hier, Angst vor dem, der die Seele verderben kann? Was ist damit gemeint? Nun, biblisch verstehen wir natürlich, dass es um das Endgericht geht, was Jesus hier meint. Eben genau in dem Moment, den ich vorher versucht habe, in der Kindergeschichte ein bisschen darzustellen, wenn wir genau wissen, was kommt. Offenbarung 20 wird uns ein bisschen davon Einblick gegeben. Offenbarung Kapitel 20. Und ich möchte in Vers 6 mit euch lesen. Offenbarung 20, Vers 6. Da steht: Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Hier wird uns gesagt, dass das eigentliche Problem der zweite Tod ist. Und wir merken, dass es das war, was Jesus hier angesprochen hat mit dem: Fürchtet euch vor dem, der die Seele verderben kann in der Hölle. Der zweite Tod. Und dann die Verse 11 bis 15, wo da steht: Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Oder das, was in Matthäus eben mit Hölle übersetzt ist. Vers 15: Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das, was die Bibel hier beschreibt, ist eben diese Szene, wo am Ende, nach der Wiederkunft Jesu, nach den 1000 Jahren, in denen die Gläubigen im Himmel sind, wenn das neue Jerusalem zurückkommt auf die Erde, auch die auferweckt werden, die eben nicht im Glauben an Gott gestorben sind. Wo jeder Mensch praktisch vor seinem Richter steht. Wo alles offenbar wird. Und wo nach den Taten, wie wir hier lesen, was in den Büchern geschrieben steht, Gericht stattfindet. Das ist der zweite Tod. Das ist das Ende des Menschen. Die Auslöschung. Und das ist es, wo Jesus selber gesagt hat: Davor sollen wir als seine Nachfolger, das sollen wir im Kopf haben. Worum geht es in diesem Gericht? Nun, wenn wir es mit anderen Bibelstellen vergleichen, dann merken wir, dass in diesem Gericht drei Dinge bewusst werden. Der einen Punkt sehen wir in Philipper 2. Philipper 2, der Zeit halber möchte ich den Vers nicht lesen mit euch. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, es geht um Jesus, um seine Erniedrigung. Und Philipper 2 endet damit, dass zum Schluss alle Knie sich vor Gott beugen werden. Das heißt, ein Teil dieses Gerichtes stellt dar, dass den Menschen die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit Jesu und seine Liebe voll bewusst wird. Ein Teil dieses Gerichtes ist es also zu sehen, wie liebevoll und gerecht Gott mit uns umgegangen ist. Zu sehen, dass wir keinen Grund haben, jemand anders beschuldigen zu können, sondern Gott in seiner Reine, in seiner Liebe zu erkennen. Das ist ein Aspekt dieses letzten Gerichtes. Der zweite Punkt ist das Bewusstsein der Trennung von Gott. Das Bewusstsein, dass unser Leben anders war. Dass diese Reinheit und diese Liebe in uns nicht reflektiert wird. Und dass wir deswegen von diesem Gott, der Liebe ist und Gerechtigkeit, dass wir von ihm getrennt sind. Dass wir getrennt sind von allem, was schön ist. Dass wir getrennt sind von allem, wofür es sich lohnt zu leben. Und der dritte Punkt eben, das Bewusstsein der eigenen Schuld. Das Bewusstsein der eigenen Schuld ohne irgendeine Möglichkeit, es schöner darzustellen, als es war. Das Bewusstsein, dass all die unguten Gefühle, all die unguten Motive, dass wir mit all dem konfrontiert sind, ohne eine Ausrede zu haben. Das sind die drei Aspekte des Gerichtes. Gott zu erkennen in seiner Liebe und Gerechtigkeit, die Trennung wahrzunehmen von ihm und die damit verbundene Verlorenheit und das Bewusstsein der eigenen Schuld. Wenn wir das jetzt im Kopf haben und zurückgehen in Matthäus 26, dann stellt sich die Frage, kann es sein, wenn Jesus selber sagt, dass wir davor Angst haben sollen, vor dieser Situation, und dass Jesus sagt, dass seine Seele betrübt ist bis an den Tod, dass wir hier ein bisschen von dem spüren, worum es eigentlich geht im Leiden Jesu, dass im Mittelpunkt nicht das Körperliche steht, das, was auf ihn zukam, mit der Geißelung, mit der Kreuzigung, sondern dass das, was Jesus hier erlebt, wenn er für unsere Schuld stirbt, das Bewusstsein des Endgerichtes ist, vor dem er steht? Dass auch diese Punkte Jesus in diesem Moment hier so bewusst werden? Die Bewusstsein der Liebe und Gerechtigkeit des Vaters, der Reinheit des Vaters und dass in diesem Moment, in der Stunde der Erlösung, die Schuld der Welt, unsere Schuld auf ihn gelegt wird? Dass damit eigentlich gemeint ist, dass Jesus es fühlt, als hätte er es selber getan. Denkt an die schlechtesten Momente in eurem Leben. Die, wo ihr wirklich etwas getan habt, wo ihr wisst, das war schlecht. Das war nicht nur mit den Umständen zu entschuldigen. Stellt euch vor, dass Jesus in diesem Moment in Gethsemane gefühlt hat, als hätte er es selber getan. Und dass er es ohne die Möglichkeit der Entschuldigung fühlt. Und dass es ihm diese Trennung von Gott bewusst macht. Diese Trennung von Gott getrennt zu sein. Interessant ist, wenn wir Jesaja 53 noch einmal aufschlagen. Jesaja 53, diesen Text, den wir oft anschauen und diese körperliche Qual im Mittelpunkt haben. Dass auch hier ein anderer Aspekt eigentlich dasteht. Jesaja 53, der Zeit halber möchte ich nur wenige Verse lesen, Vers 8. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Merken wir, was hier steht? Hier steht Angst und Gericht. Angst, es geht nicht um die körperliche Qual. Es geht um die Qual seiner Seele. Es geht um die Qual, die Angst zu fühlen, welche Konsequenz die Sünde hat und wie böse die Sünde ist. Und dann die Verse 10 bis 12. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Oft ist das hebräische Denken ja chiastisch aufgebaut, also so in Brücken. Und auch hier der Vers 11 sehen wir, der erste Satz und der letzte Teil entsprechen sich. Weil seine Seele sich abgemüht hat, ist der Anfang, und der Schluss ist, denn er trägt ihre Sünden. Das heißt, worum geht es im Leiden Jesu wirklich? Es geht darum, dass Jesus die vollen Konsequenzen des ewigen Todes gespürt hat. Es ging nicht um den körperlichen Tod am Kreuz, den jeder Verbrecher durchmacht. Und ich denke, das ist auch wirklich ein Unterschied zu vielen anderen Religionen. In vielen anderen Religionen kennt man es, dass es Erlöser gibt, die körperlich leiden und die durch ihr körperliches Leid etwas vollbringen. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann geht es im Leiden Jesu nicht um den körperlichen Aspekt oder nur sehr gering um den körperlichen Aspekt. Angst und Gericht wird hier gesagt, steht im Mittelpunkt. In Jesaja 53, hier wird dreimal, wenn man es sich durchliest, die Seele als der Ort der Qual bezeichnet. Das heißt, Jesu Gefühlsleben, das, was er gedacht, empfunden, gespürt hat. Sein Verstand und sein Gefühl empfand den Horror der Sünde, die Schlechtigkeit der Sünde. Und deswegen, wenn wir zurückgehen in Matthäus 26 und den Vers 39 lesen, wo da steht, er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dann merken wir, dass es auch hier mit diesem Kelch nicht so sehr um das körperliche Leiden geht, sondern dass Jesus davor zurückschreckt, diese volle Wucht der Sünde wirklich selber zu empfinden. Das ist es, was seine Seele bis an den Tod bringt. Das Bewusstsein der Schuld, das Bewusstsein der Trennung vom Vater. Können wir uns das vorstellen? Jedes schlechte Motiv, jede schlechte Handlung, jedes hasserfüllte Gefühl, jeden bösen Gedanken, jede Vergewaltigung und jeden Mord, jeden Kindesmissbrauch, jeden Krieg und Völkermord, jede Sünde von allen Menschen, die bisher gelebt haben und noch leben werden. Können wir uns vorstellen, was es in der Seele des Sündlosen verursacht? Das zu fühlen, als hätte er es selber getan? Denn das bedeutet es, dass er es auf sich nimmt. Ekel vor sich selbst, Hoffnungslosigkeit vor Gott, das Gefühl der ewigen Verdammnis, das, was eben das zweite Gericht bringt, das ist es, was Jesus hier fühlt. Das ist es, was Jesus durchmacht. Und das Interessante ist eben, Jesus tut es freiwillig. Es ist keine Macht, die ihn in diesem Moment zwingt, in dieser Situation zu bleiben. Jesus hätte jeden Moment sagen können, zu Ende, ich bin raus. Aber er bleibt freiwillig in dieser Situation. Er sagt, Vater, wenn es nicht anders geht, wie du willst. Wenn wir noch einmal Lukas 22, Vers 43 anschauen. Lukas 22, Vers 43. Dann lesen wir dort, es entschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Die Implikation ist klar, hier steht, er rang mit dem Tode. Das heißt, wenn der Engel vom Himmel nicht gekommen wäre in diesen Situationen, um ihn zu stärken, dann wäre Jesus hier gestorben. Dann hätte er es nicht bis zum Kreuz gepackt. Was uns wieder zeigt, es geht nicht um den körperlichen Aspekt, sondern die Auseinandersetzung war die ewige Angst. Die Auseinandersetzung waren die ewigen Konsequenzen der Sünde. Warum bleibt Jesus in diesem Kampf? Ich bin überzeugt, wenn wir lesen, dass die Bibel sagt, dass Gott Liebe ist. Wenn Jesus Gott ist, dann bedeutet das, dass es im Kern Gottes darum geht, dass Gott lieber für andere lebt als für sich selbst. Dass im Wesen der Person Gottes steht, für andere da zu sein, für die Geschöpfe zu geben, nicht das eigene Wohlergehen zu suchen. Und das kommt nirgends besser raus als in dieser Situation, wo Jesus eben sein eigenes Leben hätte retten können. Aber wo er bleibt, wo er die Sündenlast weiter trägt. Und das Bedeutsame ist, wenn er diesen zweiten Tod, wenn es wirklich um das Endgericht ging, das Jesus hier erlebt, dann bedeutet es auch, dass Jesus in dieser Situation keine Hoffnung mehr auf die Auferstehung hatte. Dass Jesus in diesem Moment nicht davon überzeugt sein konnte, dass er wieder auferstehen wird. Weil diese Last der Sünde, diese Bedeutung der Trennung von Gott so schwer wiegt, dass er in diesem Moment wirklich vor der Entscheidung steht, für uns sein Leben zu geben, ohne zu wissen, ob er noch einmal auferstehen wird. Und das ist es, denke ich, wo wir nur staunend unsere Knie beugen können. Weil wir sehen, dass wozu Jesus bereit ist, für uns. Ein bisschen mehr Einblick gibt noch Psalm 88, den ich mit euch lesen möchte. Psalm 88, wir sehen ja, dass vieles im Alten Testament auf Jesus hinwies. Und vieles von dem, Psalm 22 ist, denke ich, bekannter als Leidenspsalm für Jesus. Aber auch Psalm 88, denke ich, gibt uns einen Einblick in das, was Jesus dann erlebt in dieser Situation. Ich lese nach der Elberfelder, weil es hier relativ wichtig ist zu sehen, worum es geht. Ich lese nicht alle Verse, aber wenn wir diesen Psalm 88 lesen, dann lade ich euch ein, es innerlich zu sehen mit dem Auge, dass es das ist, was Jesus durchlebt, in dieser Situation, als er die Last der Welt trägt. Herr, Gott meines Heils, des Tages habe ich geschrien und des Nachts vor dir. Es komme vor dich mein Gebet, neige dein Ohr zu meinem Schreien, denn satt ist meine Seele vom Leiden. Mein Leben ist nahe dem Scheol, dem Grab. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat. Unter die Toten hingestreckt, wie Erschlagene, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst, denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Zorn, und mit all deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen. Mein Auge verschmachtet vor Elend. Zu dir rufe ich, Herr, den ganzen Tag, ich strecke meine Hände aus zu dir. Wirst du an den Toten Wunder tun? Werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund von deiner Treue? Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder, deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Wir merken, womit Jesus kämpft. Ich aber, Herr, schreie zu dir. Warum, Herr, verwirfst du meine Seele, verbirgst du dein Angesicht vor mir? Elend bin ich und todkrank. Ich trage deine Schrecken. Deine Zornesgluten sind über mich hingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag. Sie umringen mich allesamt. Du hast mir entfremdet, Freund und Nachbarn. Meine Bekannten sind Finsternis. Natürlich ist dieser Psalm auch zu einem Stück weit die Situation dessen, der ihn geschrieben hat. Aber ich denke, dass er auch viel davon ausdrückt, wodurch Jesus am Kreuz und in der Zeit vorher gegangen ist. Psalm 22 will ich noch mit euch aufschlagen als den zweiten Psalm. Psalm 22 ist auch der Psalm, den Jesus am Kreuz selber gebetet hat. Wenn er anfängt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann ist das nicht nur dieses Zeichen, dass er diese Trennung von Gott fühlt, diese ewige Verdammnis, sondern ist es auch dieser Psalm, den er durchgeht am Kreuz. Und wir merken, wie dieser Psalm immer wieder Hoffnungslosigkeit, Verlorenheit und dann aber wieder Hoffnung auf Gott, Vertrauen, dass Gott es doch gut führt, wie dieser Psalm zwischen beiden wechselt. Und ich denke, das ist es auch, was Jesus erlebt hat. Psalm 22, ab Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, hilfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleibe an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt, ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe, ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst, mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs, meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob. Und vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet, noch verschmäht das Elend des Armen. Und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er es. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Was bedeutet es, dass Jesus diese Verlassenheit, diese ewige Verlorenheit, die die Sünde mit sich bringt, getragen hat? Es bedeutet, dass wir sie nicht mehr tragen müssen. Es bedeutet, dass wir Hoffnung haben. Es bedeutet, dass wir Zuversicht haben können für den Tag des Gerichtes. Es bedeutet, dass wenn diese Liebe, die Gott zu uns hat, wenn sie in unseren Herzen bewusst wird, was schreibt Johannes? Denn völlige Liebe treibt die Furcht aus. Die Konsequenz für unsere Taten hat Jesus getragen. Er hat die ewige Verlassenheit von Gott gefühlt. Wir brauchen sie nicht mehr tragen. Wir können sie nicht mehr tragen. Was schreibt Paulus? Wisst ihr nicht, dass es Gottes Güte ist, die euch zur Umkehr treibt? Gott ist nicht ein Gott, der uns leiden lassen möchte für unsere Schuld, sondern ist ein Gott, der selber gelitten hat für unsere Schuld. Buße kommt in uns, wenn wir über diese Liebe Gottes nachdenken. Buße kommt in uns, wenn wir selber annehmen, dass die Schuld für unsere schlechten Taten getragen worden ist von Jesus. Wir brauchen dafür nicht mehr leiden. Ich weiß, trotzdem gibt es natürlich Situationen in unserem Leben, wo wir auch gehorsam lernen, wo auch Gott schwierige Zeiten zulässt. Aber es ist, damit unser Glaube reift und nicht, weil Gott uns leiden lassen möchte für das, was wir falsch getan haben. Diesen Punkt hat er für uns getragen. Wir können dem nichts zufügen. Natürlich soll unsere Schuld in uns auch Buße bewirken, dass wir drüber nachdenken und merken, was sagt David? An dir allein habe ich gesündigt. Das, was David schmerzt, ist, dass er merkt, was seine Sünde in der Beziehung zu Gott ausgemacht hat. Ich wünsche uns, dass wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, dass wenn wir uns vielleicht noch einmal ruhigen Minuten im Psalm 88 vornehmen, dass wenn wir uns hineinversetzen, was es bedeutet hat, dass Jesus unsere Sünden auf sich genommen hat, so als wenn er sie getan hätte. Und dass Gott uns anschaut, als hätten wir nie gesündigt. Das ist der Tausch, der durch Jesus geschehen ist. Dass wir neu diese Liebe, die Gott zu uns hat, das Unverdiente, das er uns schenkt. Nichts, was wir tun konnten oder können, kann uns das verdienen, dass Jesus das für uns getan hat. Wir haben kein Anrecht darauf. Aber es zeigt Gottes Geschenk, es zeigt Gottes Liebe. Und ich wünsche uns, dass diese Liebe unser Herz neu berührt. Dass diese Liebe unser Herz verändert. Und dass wir wirklich bereit sind, unser Leben ganz ihm hinzulegen und ihm zu vertrauen. Amen.